Heute wird wieder gepuschelt. Hey, wir sind Bianca
und Tamara und das ist unser
Schwestern-Podcast von und für Unternehmerinnen
und alle, die es noch werden wollen.
Wir sprechen heute über unsere Hürden auf dem Weg in die Selbstständigkeit und verraten euch, wo wir zu Beginn am meisten Probleme hatten und wie wir sie gelöst haben.
Holt euch eine große Tasse Tee, Kaffee oder ein Gläschen Wein, denn es wird auch ein bisschen trocken, denn Steuern waren auch für uns die ein oder andere Hürde.
Cheers!
Wir haben heute ein Spiel vorbereitet.
Aha, ich bin schon ganz gespannt.
Genau, wir wissen eigentlich beide noch gar nicht, was uns da erwartet. Ich habe das jetzt selber von einer Freundin mitbekommen. Die hat mir das ausgeborgt und deswegen, das sind so Karten, wo drauf steht, kennst du deine Familie wirklich? Und da wir ja Schwestern sind, bietet sich das gerade sehr gut an. Ich würde sagen, let's go, zieh du mal die erste Karte.
Okay, jetzt bin ich aber gespannt. Tamara, welches Lied würde ich wählen, wenn ich bei Karaoke singen müsste?
Hula Baloo von Andreas Gabalier.
Oh.
Aber irgendein Schlager auf jeden Fall.
Echt, glaubst du?
Ja, was ist
ja, wahrscheinlich
sonst?
Schon.
Was
ja.
Anderes hörst du ja nicht.
Ma, jetzt hörst du mal auf, hey.
Ja.
So.
War.
Nein, lass
was
so,
wär's
so
denn? Was würdest du denn singen beim Karaoke?
Sexbomb. Ja, mein Sexbomb.
Das ist auch geil. Oder 36 Grad.
Oh, ja, genau.
Okay, jetzt habe ich die Frage. Wenn unser Haus brennen würde und ich nur eine Sache retten könnte, was wäre das?
Ich denke, nachdem du heute gesagt hast, dein Laptop ist mehr wert wie dein Auto, dann würde ich sagen Laptop.
Ja, Smartphone.
Okay.
Ja, glaube ich. Aber man muss, also ich muss dazu sagen, außer natürlich, es gibt noch andere Lebewesen im Haus, die würde ich da schon retten.
Ja, das habe ich mir gedacht, ja.
Okay.
Okay. Welches Lied ist mir immer im Kopf geblieben? Und jetzt sag nicht noch einmal Hula Baloo.
Ich bin ein Möbelstück. Das hast du gerade heute gesungen, Alter. Hasse es.
Ja. Okay, passt.
Ist es das?
Ja, ist eigentlich schon ein richtiger Ohrwurm.
Wie viele Stunden pro Tag verbringe ich am Telefon?
Boah, das ist bei dir echt viel. Du arbeitest 4 Stunden am Tag.
Das muss aber keiner wissen.
Ja, ich weiß da. Okay, wenn ich jetzt das rechne, wo du arbeitest und so, ich weiß, du versuchst das so wenig wie möglich zu machen, aber wahrscheinlich sind es 6-7 Stunden am Tag.
Möchte man meinen, als Social Media Managerin habe ich 3 Stunden pro Tag Bildschirmzeit.
Okay.
Ja, also ich versuche das wirklich ganz gering zu halten. Ich arbeite dafür mehr am Laptop. Aber okay. Eigentlich kommt immer so der Bericht, 3 Stunden.
Was ist meine liebste Hausarbeit?
Keine. Warte, was könntest du gern machen? Ich meine, du machst die Hausarbeit ja nicht einmal selber.
Ja, das stimmt, ich habe eine Putzfrau.
Du brauchst nicht überlegen, du musst überlegen. Zählt der Töpfern auch dazu?
Das glaube ich eben nicht.
Nein,
sonst hätte ich's
nein dann gibt es glaube ich echt keine. Machst du irgendwas gerne in meiner Hausarbeit? Hätte ich bei dir noch nicht so mitgekriegt, ehrlich gesagt.
Aber was ich gern mache, ist Stall ausmisten. Zählt das auch
zur
Hausarbeit?
Ja, Stallarbeit eigentlich.
Ja. Staubsaugen vielleicht noch. Was ist meiner Meinung nach meine größte Schwäche?
Ich würde sagen, dass du dir oft nicht so zutraust oder glaubst, das ist noch nicht gut genug. Und das darfst du endlich auch einmal auf den Mond schießen, weil es nicht stimmt.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
Und eine perfekte Überleitung zum heutigen Thema.
Aller Anfang ist schwer. Man hat viele Hürden auf dem Weg zur Selbstständigkeit. Ich glaube, jeder, der irgendwie sich selbstständig gemacht hat, kann davon ein Lied singen. Und dem Thema möchten wir uns heute einfach ein bisschen widmen. Und mich würde auf alle Fälle einmal bei dir interessieren, Tamara, wie ist es eigentlich bei dir, wenn du so zurück überlegst, was ist denn dir auf dem Weg zur Selbstständigkeit einfach am meisten im Weg gestanden? Wo hast du dir eigentlich schwer damit getan, mit irgendwas, was dir am Anfang sehr beschäftigt?
Was für mich eine Herausforderung am Anfang war, ist, dass es so viele Baustellen auf einmal waren, irgendwie. Jetzt angefangen von Website und Visitenkarten, dann war ich noch in so einem Webinar drin, also ich habe mich so viel über Steuern informiert, ich habe mit der WKO telefoniert, mit der Arbeiterkammer, dann habe ich noch so ein Webinar gemacht bei der WKO, wo ich einfach gar nichts verstanden habe, weil der Typ so kompliziert geredet hat und obwohl so die Mama ja immer da war auch und um nachzufragen, hat es bei ihr trotzdem auch Sachen gegeben, wo sie gesagt hat, boah, bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher. Und für mich war das Wichtigste, dass sie gerade was das Steuern und Finanzen und so angeht, dass sie mich auskennen. Weil ich finde es halt echt keine gute Idee, sich selbstständig zu machen und sich mit dem Thema Finanzen nicht auseinanderzusetzen. Und ja, ich habe mich gleich von Anfang an Steuerberaterin genommen, aber trotzdem will ich wissen, ich will verstehen, wie das Ganze funktioniert. Und genau, das war ein Punkt. Und das halt einfach, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe am Anfang gedacht, boah, wo fange ich denn jetzt an? Also dann war eine Kundenakquise und so. Und ich habe halt gewusst, in einem Jahr spätestens möchte ich einfach davon leben können. Deswegen go, go, go. Und zusätzlich dazu habe ich ja einen Beruf gewählt, den ich vorher nie ausgeübt habe und habe eigentlich nicht wirklich in Kontakt damit. Und ich habe gefühlt jeden Tag was Neues lernen müssen und habe mich täglich damit auseinandergesetzt. Und ich musste ständig aus der Komfortzone raus und das war schon sehr anstrengend am Anfang.
Lustig ist, dass du jetzt gleich das erwähnt hast mit der Steuerberaterin, weil da würde ich auch gern einhaken, weil da habe ich mir gedacht, die Tamara ist so gescheit, die nimmt sich gleich von Anfang an eine Steuerberaterin. Und das habe ich überhaupt nicht gemacht. Ich habe gedacht, okay, kennst die eh aus. Ich habe.
Ja, weil man auch denkt, Eingaben, Ausgaben, zack, zack, ne,
Genau,
oder? Also.
Kleingewerbe, das geht schon. Ich meine, ich habe in Rechnungswesen maturiert, ich habe in Rechnungswesen eigentlich immer einen Ansatz
Echt?
gehabt.
Das habe ich gar nicht gewusst.
Ja.
Echt jetzt? Ah?
Was eigentlich, wo ich überall maturiert habe? Ich habe sogar Spanisch maturiert. Ich kann es mir halt gar nicht vorstellen. Hola, ¿qué
Wahrscheinlich
tal?
Mathe, Deutsch, Spanisch und Rechnungswesen, oder wie?
Ja, Englisch.
Ah, noch.
Ja.
How are you doing?
was? Na, aber eben hab. Und ich, in Rechnungswesen habe ich mich echt immer ausgekonnt und ich habe mir gedacht, okay, passt. Deine Buchhaltung, das machst du selber. Wie gesagt, Einnahmen, Ausgaben, nimmst ein Buchhaltungsprogramm, das geht schon. Und noch im zweiten Jahr ist es mir dann eigentlich über den Kopf gewachsen, weil ich dann schon immer gewusst habe, aha, wie ist das jetzt, zu welchem Konto gehört das und wie ist das jetzt mit der AFA und ja.
Wer ist die AFA? Wo wohnt er?
und
Na,
auf
jetzt
jeden
echt
Fall,
einmal, was ist die AFA?
AFA ist eine Abschreibung. Wenn du hier jetzt an. Ich weiß jetzt nicht auswendig die Grenze von dem Wert, aber zum Beispiel, so wie du kaufst einen Laptop, dann hast du da eine jährliche Abschreibung. Das heißt, der verliert jedes
Ach
Jahr
so, ja.
an Wert. Also du kannst jetzt nicht, wenn du um 3000 Euro dir dein MacBook kaufst, nicht die 3000 Euro heute vom Gewinn abreißen, sondern jährlich halt nur einen gewissen Bruchteil. Das ist die AFA.
Okay, ich nicht gewusst, dass es einen Begriff hat.
Ich habe dann eben, nachdem ich mir gedacht habe, okay, ich brauche jetzt echt eine Steuerberaterin und eigentlich durch Zufall dazu gekommen bin, über eine Kundschaft, die bei mir ein Shooting gebucht gehabt hat und war dann da bei einem ersten Beratungstermin und da muss ich echt einmal sagen, ich finde, es ist irrsinnig wichtig, wenn man zu einem Steuerberater geht, dass man da auf Augenhöhe ist, dass man sich da alles fragen getraut und nicht irgendwie sich denkt, ah na, traue ich mir jetzt nicht nochmal nachfragen, weil der ist eh schon genervt, weil er es mir erklären muss. Alles beantwortet, unkompliziert beantwortet und das hat sofort gepasst bei meiner Steuerberaterin.
Das ist echt wichtiger.
Und bei mir war halt dann so, ich habe dann gesagt, ja, das war mein Jahresabschluss und das habe ich so gemacht, das habe ich so gemacht und hin und her. Und dann im Nachhinein haben sie mich aufgeklärt, dass ich halt voll viel Sachen nicht richtig gemacht habe.
Same, das war bei mir komplett das Gleiche, weil ich habe am Anfang auch gedacht, okay, ich mache das mit Zendesk, mit diesem Buchhaltungsprogramm und habe alles ganz sauber eingescannt und wirklich, ich war da voll dahinter. Und also ich habe das am Anfang, ich rede doch von 2, 3 Monaten, habe ich das, glaube ich, selber gemacht. Und dann habe ich das der Steuerberaterin übergeben, hab die da, die kann man dann da quasi, kann sich da einloggen. Und dann habe ich mich schon gefreut auf das Sternerl im Heft, was der, weil Tamara hat das sicher voll top gemacht. Und dann hat sie mir das so auseinandergenommen, also im Sinne von, du, die Rechnung gehört aber da so verbucht und das ist ein Reverse Charge, weil ich wollte halt auch Kunden in der Schweiz und in Deutschland. Das heißt, mit den Steuern ist es auch wieder ganz anders. Und also, das glaube ich, dass das noch nicht so lustig war.
Na, und da habe ich dann voll das schlechte Gewissen gehabt. Und es ist jetzt so viel zum Nacharbeiten, weil sie, und das brauchen sie noch, und das brauchen sie noch, und ja, keine Ahnung. Und ich mir gedacht, boah, du bist so blöd, weil du hast echt auf der falschen Seite gespart, weil es ist ja so, lieber zahle ich jetzt, weiß ich nicht, der Steuerberaterin Hausnummer 1.500 oder 2.000 Euro für den Jahresabschluss und für die Buchhaltung des Jahres und habe dafür einen Abschreibposten, anstatt dass ich mehr Steuern zahle und mir da die Arbeit und da, wo ich mich eh nicht richtig auskenne. Also da spart man echt auf der falschen Seite
Ja, vor allem
und
ist es ja, gibt ja nicht umsonst den Beruf. Ich meine, das ist
ja.
einfach, ich finde, das ist einfach nichts, was man selber machen sollte.
Na, aber ja, ich habe gedacht, ich kann das. Das wäre auf jeden Fall, das ist so der wichtigste Punkt, wo ich mir, und wenn ich heute mit jemandem und mir darüber unterhalte, was ich selbstständig mache, sage ich immer, bitte mach das ja nicht. Nimm dir gleich Steuerberaterin, da hast du die Telefonnummer, meine ist super, probier mal. Und das muss ich echt sagen, ganz ein wesentlicher Punkt. Und so wie du auch gesagt hast, ich finde, das wächst einem echt über den Kopf. Also am Anfang, man hat so viel zum Denken, so wie du sagst, ich bin halt auch jemand, ich mache halt alles selber. Von der Homepage, vom Logo bis angefangen zu
Ja,
kleinsten
na, nee, war
Visitenkarten.
na, das war mir auch schon zu blöd, da habe ich dann auch einen Freelancer geholt.
Ja, das war eh gut. Vielleicht, viele wissen es auch nicht. Ich habe das vorher auch nicht gewusst, was genau ist jetzt ein Freelancer eigentlich.
Ein Freelancer ist eine Person, die freiberuflich halt arbeitet und du kannst die quasi buchen für eine Dienstleistung einfach. Und meistens ist es so projektbasiert. Also die haben da meistens so Projektverträge oft. Und es gibt Freelancer in allen möglichen Sparten, Grafikdesign, eben auch Social Media oder Cutter, Content Creator, Ende nie. Und eben da über Plattform, dann über Fiverr heißt es, gibt es so einen Freelancer auf der ganzen Welt. Und dann habe ich mir da halt dann ausgesucht, der hat mir dann die Website gebaut. Der wird über Canva nur, also vorgefertigt, die Texte und so und die Farben. Und der hat das dann für mich gestaltet. Ja. Also Freelancer einfach generell ein geiler Tipp, wenn man Überlastung hat mit einem Bereich, der sich auch sehr leicht abgeben lässt, einfach mal einen Freelancer dazu holen. Das ist schon ziemlich angenehm. Ne?
Und hast du eigentlich am Anfang dann auch Zweifel gehabt und Ängste? Also so im am Anfang, wenn man dann eben gerade dann, wenn man dann hört, keine Ahnung, Steuern sind zum Abgeben und das ist zum Abgeben und das ist zum Machen und hin und her, dass man dann sich irgendwie denkt, boah, sollen wir das überhaupt machen? Werde ich das überhaupt schaffen oder hast du das eigentlich nicht wirklich gehabt?
Ich verstehe da generell die Jammerei von den Leuten, die immer sagen, es sind so viele Steuern zum Zahlen. Weil man denkt, ja, dann verdiene ich einfach mehr. Und dann, ich meine, natürlich steigt das prozentual dann, aber das habe ich irgendwie nie kapiert. Und weil, wenn ich angestellt bin, muss ich genauso meine Steuern zahlen. Da ist ja auch brutto netto. Wo ein Haufen Abos aber geht. Und der Vorteil in der Selbstständigkeit ist ja, dass du Sachen noch einkaufen kannst und die schreibst du dann ja ab. Also, das verstehe ich jetzt zum Beispiel nicht so ganz. Ich finde, es ist halt einfach zum Zahlen. Also, es bringt ja gar nichts, sich darüber aufzuregen. Nur, das muss man halt einfach bedenken. Ab bei dem Umsatz, den man dann halt haben muss. Also, wenn ich sage, ja, ich will 5.000 netto haben im Monat, ja, dann muss ich halt dementsprechend auch den Umsatz haben und die Steuern halt abberücksichtigen. Also, für mich war das jetzt nie irgendwie so ein Thema, dass ich mich deswegen nicht getraut hätte. Für mich war dann so, ah, okay, das muss ich dann berücksichtigen. Gut, dann schrauben wir gleich im Kopf das Ziel gleich her mit dem Umsatz, damit wir die Steuern dann eigentlich wurscht haben.
Ich habe das so interessant gefunden, weil man hat ja immer diese Angst mit der SVS nach 3 Jahren, wenn diese erste Rückzahlung kommt und diese Hochrechnung und so weiter und die Vorauszahlung. Ich bin genau heuer in dem eingefallen. War bei mir aber minimal, weil ich ja eben nebenberuflich angefangen habe mit der Selbstständigkeit und da am ersten Jahr der Umsatz nicht so hoch war, weil ich das nur nebenbei gemacht habe eben. Und deswegen war das jetzt okay, es hat mich jetzt nicht erschlagen oder irgendwas und ich habe schon damit gerechnet gehabt. Aber was mir dann im Nachhinein noch gut gefallen hat, ist, ich habe dann nur irgendwann im Laufe jetzt meiner Ausbildung, was ich jetzt noch nebenbei mache, dann gehört, dass man da ja schon freiwillig quasi schon vorher was einzahlen kann. Das heißt, wenn du im ersten Jahr gut verdienst und du zahlst aber nicht so viel Steuern, dir bleibt am Ende von Jahr was übrig. Oder mitten im Monat oder wo, ist ja egal wann, dann kannst du einfach ein Geld einfach an die SVS überweisen. Brauchst nicht einmal einen Verwendungszweck, einfach das Geld, was du über hast, überweist du an die SVS und automatisch hast du das dann einfach schon gut geschrieben. Und das ist auch so, das wird ja irgendwie nicht so erzählt und mein Cousin war bei mir und der erzählt mir das halt, dass er da immer so das Geld einmal überweist. Und ich sage, was,
Dein
das
Cousin,
geht
unser.
unser. Unser Cousin. Und ich so, was, das geht? Und dann sage ich noch zu ihm, ja, wie hast du das angestellt? Und er sagt, ja, er weiß nicht mehr genau, hat sich nicht mehr so richtig erinnern können. Und dann sagt mir die Steuerberaterin, einfach überweisen. Und ich so,
das
was,
hat's,
echt,
ja.
gell? Und sie sagt, ja, du musst einfach überweisen, so und so. Und ich denke mir, voll unkompliziert. Und jetzt, wenn ich am Monatsende und wenn es 200 Euro sind, übrig habe und immer denke, okay, Sportbüchel oder SVS, Sportbüchel oder SVS und schupfe es einfach zur SVS. Bevor ich dann am Ende Tausende von Euro Nachzahlung habe, ist mir lieber, ich habe ein Guthaben oder irgendwas. Das finde ich echt am wesentlichen.
Ja, also ich mache das überhaupt so, dass ich bei den Konten habe ich immer von mehreren, ich habe ja irgendwie 5 Online-Konten und da gibt es einfach eins, da schiebe ich dann immer die SVS-Beträge quasi gleich hin. Also dann ist so ca. 28% vom Reingewinn.
Ja, es ist auch immer unterschiedlich. Also
Na, bei der SVS nicht.
ist das doch nicht gestaffelt, ein Prozent von
Na,
gewissen Umsatz,
bei
irgendwas?
der SVS ist es immer 28% vom Gewinn, circa, wenn jetzt kein Schaß redet. Und genau, ich mache das mit dieser, mit den Online-Konten. Also Sportbuch habe ich das letzte Mal mit 7 gehabt oder so.
Ey,
Keine
Sportbuch haben wir jetzt für ein Deo gemacht. Sportbuch kriegst aktuell die besten Zinsen.
Echt, meine Finanzberaterin sagt was anderes.
Ja.
Aber ich wollte auf den Punkt zurückgehen, dieses verflixte dritte Jahr, das hat mir nämlich sehr viel Angst gemacht am
Ja,
Anfang.
voll.
Ich habe nur die Horrorgeschichten gehört und dass das einfach sehr vielen Unternehmen das Genack bricht und ich habe nicht ganz verstanden, warum. Aber dann erzähl du am besten aus der Praxis. Das heißt, von welchem Jahr?
Vom ersten, von 2022, von meinem Gründungsjahr. Du zahlst ja im ersten Jahr nur diesen Minimalbeitrag, diesen Pflichtbeitrag. Und nach 3 Jahren wird geschaut, wie viel hast du jetzt wirklich Umsatz gehabt und wie viel Gewinn. Und dann wird von diesem ersten Jahr dieser Pflichtteil, den du zahlen müsstest, neu berechnet.
Und das ist ja eigentlich der volle Schatz. Warum müssen Sie 3 Jahre warten, um das zu machen? Ich meine, natürlich, man ist ja selber in der Pflicht, dass man das dann weglegt. Aber das Problem ist halt auch bei vielen, dass die am Anfang gar nicht so viel einnehmen. Das heißt, sie brauchen das ganze Geld für sich und legen dann nichts weg. Deswegen können sie die Nachzahlung nicht zahlen.
Es ist irgendwie so unlogisch, weil sie machen das ja deswegen, weil sie sagen, eben um die Unternehmen da irgendwie zu entlasten am Anfang, dass die nicht schon so hohe Beiträge zahlen müssen.
Ja.
Aber das muss man halt berücksichtigen. Und man ist dazu schon verführt, dass man einfach am Ende vom Jahr, weil man nicht so viel Steuern gezahlt hat, so viel, oder so viel Sozialversicherung, dass man das Geld halt dann einfach auch ausgibt.
Finde ich nicht, weil ich finde, also jetzt haben wir da einen ganz simplen Tipp und ich weiß nicht, wie man das sonst machen würde, aber wenn ich meine Rechnungen schreibe am Ende des Monats, dann gehen da 40 bis 50% auf ein eigenes Online-Konto. Das ist nur für Steuern, das ist nur SVS, Mehrwertsteuer, alles, was mir nicht gehört.
Das ist gescheit, das könnt
Und
ihr eigentlich auch machen.
das, also, für mich ist das auch Geld, das, schau das an, das gehört mir einfach
Das
nicht.
gehört da nicht, ja.
Und das sammelt sich und das liegt da und dann sagt mir die Steuerberaterin, ja, Tamara wird 5.000 Euro Nachzahlung kommen. Und ich denke mir so, ah, eh nur. Weil ich habe ja viel mehr weggelegt. Ich habe viel mehr weggelegt, als ich eigentlich müsste. Und dadurch habe ich halt diese Angst verloren vor diesem dritten Jahr, weil das Geld ist ja sowieso da. Ich greife das nicht an.
Ja, das ist gescheit. Da bist aber du auch sehr konsequent und jeder ist halt auch nicht so. Es gibt sparsamere Leute und es gibt wenig sparsamere Leute.
Ja, aber ich verstehe das einfach nicht, weil mir wird das nie einfallen, das Geld, dass man jetzt denkt, naja, gut, mache ich mal da null, aber mal 5.000 auf den Nacken von SVS und hol mir das Geld und das lege ich dann später wieder zurück. Oder warum macht man
Ja.
das? Na, das
Ja,
würde ich
es ist
nie.
aber auch so, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, dass wenn dann am Ende vom Jahr noch ein Geld übrig bleibt und ich mir denke, okay, ich brauche jetzt eine neue Blitzanlage, kostet mir 5.000 Euro, könnte ich mir jetzt eigentlich kaufen, weil habe ich ja übrig. Und eigentlich ist es aber nicht mein Geld, sondern ist es das
Echt,
SVS.
so tust du.
Ja, deswegen muss ich monatlich, schupfe ich einfach monatlich jetzt schon ein Geld um, dass ich da gar nicht dann so viel am Konto habe,
Na,
dass ich das dann
unbedingt.
irgendwie hernehmen kann.
Ja.
Und das ist halt bei dir der Fall. Was voll super ist, dass du dir von der AVA einfach auch viele Sachen gezahlt gekriegt hast. Was uns einer ja nicht hat. Ich habe mir ja alles kaufen müssen und dadurch hast du ja, dann hast du auch nicht so viel Geld auf die Seiten legen, weil du musst das ja alles investieren.
Ja, freilich. Ich meine, es kommt natürlich komplett auf die Branche an, weil wenn man ein Restaurant aufmacht, muss man einen fetten Kredit aufnehmen, dass du das Lokal leisten kannst. Also,
Und.
und ich in Wahrheit als Social Media Manager, ich brauche ein Handy, ich brauche einen Laptop und dann sind wir eigentlich fertig. Haben da ein bisschen mehr inzwischen, aber ich sage nur, das ist die Basis.
Um
Und
das
da reden
geht's.
wir dann von 2.000 Euro oder 3 und dann war's das. Es ist natürlich ein Unterschied.
Was ich auch voll interessant finde, ist bei dir, dass du ja auch viele Kundinnen hast, die am Anfang ihrer Karriere stehen, die sich gerade was aufbauen wollen, die kommen und zu dir nehmen eine Beratung in Anspruch und die haben ja auch sehr viel Zweifel und sehr viel Ängste. Und mich würde mal interessieren, was ist denn da so, wenn du dich mit deinen Kundinnen unterhaltest, was haben die für Zweifel, was haben die für Ängste und was ratest du denen dann?
Das sind eigentlich immer Frauen, wenn man die in echtem Leben treffen würde, sind die total selbstbewusst und die quatschen dahin und das wäre nie ein Problem. Aber mit der Kamera fühlt man sich halt doch sehr beobachtet und es schauen auf Social Media halt auch andere Leute zu. Das ist wie die Website, das ist wie die Visitenkarten. Wenn du ein Unternehmen hast, solltest du Social Media machen, weil es ist einfach, warum auch nicht? Also, warum willst du nicht mehr Leute erreichen mit deinem Produkt? Die Leute, die da zu mir kommen, die sind halt von dem her dann sehr unbeholfen, weil sie halt auch nicht wissen, was sie auf Social Media zu tun haben und auch die Wichtigkeit dahinter noch nicht verstehen. Also, ich rede mit denen weniger darüber, welche Unsicherheiten sie jetzt mit ihrem eigenen Business haben, sondern mehr darüber, welche Unsicherheiten sie in Kombination mit Social Media dann haben.
Das ist ganz, 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 ganz wichtig für alle, die überlegen, sich selbstständig zu machen. Bevor ihr dem startet, schaut einfach mal ein bisschen. Was wird gebraucht? Zielgruppenfindung, auf das kommen wir nachher später noch einmal zum
Ja, das ist
Reden.
ja ein eigenes Thema auch.
Aber einfach, dass man wirklich schaut, ein bisschen. Es gibt natürlich auch genug Bereiche, wo man trotzdem viele Zweifel hat, aber wo man selber dann so überzeugt ist und ich sage, ich weiß, es gibt da den Bedarf und das will ich verkaufen oder das will ich durchbringen, dann auf alle Fälle probieren. Und ich finde, probieren kann man ja immer.
Mir war es wichtig, dass ich den Markt anschaue und schaue, ob ein Bedarf da ist. Und wenn der Bedarf schon sehr überfüllt ist, dann geht es also nicht nur, wenn er überfüllt ist, eigentlich immer um die Positionierung. Das heißt, ich finde, man muss sich einfach auf ein Thema spezialisieren, weil ob dann bist du auch eine Expertin auf dem Gebiet. Über das wir ja übrigens auch letztens geredet haben, weil du hast ja auch schon meine Beratungen genossen. Und was für ein Knopf ist dir dabei aufgegangen?
Also es ist ja so, dass du ja als Fotograf Riesenbereiche abdeckst. Das fängt an, ich kann zu Firmen gehen, fotografieren, Produktfotografie, Porträts, Business-Porträts. Ich kann sagen, ich mache nur Kinder, ich mache Neugeborene, ich mache Familien, ich mache nur Frauen. Keine Ahnung, ich mache nur Tiere, Tierfotografie, Landschaften, Gebäude.
Du hast dich dann fast für alles entschieden und hast halt dann auch neben dem Kita-Foto auch den Schnitzel gehabt zum Beispiel. Gell? Das haben wir ja
Ja,
damals auch
alles.
aufgeräumt.
Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich es ja prinzipiell ja sehr gern mache. Ich mag ja auch die Abwechslung und es macht mir alles Spaß. Nur man merkt auch im Laufe der Zeit, und ich glaube, da geht es auch ganz vielen Fotografen so, dass man dann einfach merkt, ah, das taugt mir aber noch ein bisschen mehr. Oder das liegt da einfach an mir. Ich habe das jetzt im Rahmen meiner Meisterausbildung da in Salzburg draußen gemerkt, dass zum Beispiel ich mich mit Architektur extrem schwer tue. Und unser Vortragender und der Mike Preschel, liebe Grüße gehen raus, der war dann so lieb während Fotografieren in so einem ganz noblen Hotel und ich war so, hey, Ma, was, mir zieht das alles an, ich bringe das nicht zusammen, sonst geht es immer so locker flockig von der Hand und das hat nicht funktioniert. Und er war so, denk einfach dran, der Stuhl und der Sessel, da liegt jetzt eine Frau, das ist jetzt Boudoir, wie würdest du den fotografieren? Gell? Er war eh voll, voll nett und hat das probiert, so umzumünzen. Aber da habe ich halt gemerkt, okay, wo liegen eher meine Stärken und wo sind meine Schwächen? Und im Rahmen dann, wie wir gesprochen haben und wie ich deine Beratung genossen habe, haben wir dann über das eben ein bisschen geredet. Und da bin ich eben drauf gekommen, na, eigentlich dieses Boudoir, das taugt mir schon. Und für dieses Boudoir und für diese Schiene, da stehe ich halt nicht zu 100%, sondern zu 1000% dahinter. Und ich kann halt mit den Frauen dann gut arbeiten und ich kann mich mit denen gut identifizieren und ich kann ihnen ein vertrautes Gefühl geben. Und gleichzeitig dazu mache ich noch super schöne Bilder. Man kann sich ausprobieren, ich glaube, man soll sich ja ausprobieren am Anfang, gerade wenn man noch nicht zu 100% weiß, was man will und reinschnuppern will. Aber dann, nach einer gewissen Zeit, sollte man schon schauen, in welche Schiene man gehen kann, weil genauso wie du das auch zu mir gesagt hast, Bianca, wenn du deine Zielgruppe hast oder deinen Bereich hast, so wie Boudoir-Fotografie, und du machst nur das oder vorwiegend das, dann bist halt du in dem halt echt der Profi und da kennst du dich halt richtig gut aus, weil du tagtäglich damit zu tun hast. Und dann wirst du besser und besser und besser und dann kommt halt genau die Zielgruppe kommt halt dann zu dir, die
Ja.
du dann auch gern hättest.
Also natürlich ist es eh logisch, dass wenn du nur das machst, dass du in dem auch besser wirst. Aber mein Aspekt ist ja immer nur der Marketing-Aspekt. Und du kannst ja trotzdem immer noch alles fotografieren, aber jetzt, wenn es um Social Media geht oder so, dann sollte nur das eine Thema halt wirklich Platz haben. Und das ist mir schon in der Schauspielschule von einem Agenten, der halt Casting-Coaching und so auch gemacht hat. Der ist in Hamburg, glaube ich, hat da Musical Agentur. Und der hat uns das auch schon damals mitgegeben und hat auch gesagt, irgendwie als Schauspieler solltest du dich auch positionieren.
Mir fällt da noch eine ganz interessante Geschichte ein und ich erzähle das auch oft jemanden und das hat mich damals so fasziniert, deswegen würde ich das jetzt noch unbedingt ansprechen. Und zwar, du hast einmal ja, eine Anfrage gekriegt für, da wollte dich jemand unbedingt als Social Media Managerin haben und das war ein Mann, der aber dann am Telefon ja nicht so nett zu dir war. Weißt du, von wem ich rede? Und mich hat das so beeindruckt, diese Analyse, die du gemacht hast in Bezug auf, dass du ja vorher bei ihm, du ihn ja vorher schon gekannt hast, nur er hat das nicht gewusst. Und ich glaube, das könntest du auch noch erzählen, weil es einfach so interessant ist. Aber ich würde jetzt nicht zu viel vorweggreifen.
Genau, das war irgendwie, da war ein Typ, der war so im Coaching-Bereich und hat im Webinar halt erzählt, wie du quasi deine Millionenumsätze machen kannst. Ich war in dem Webinar aber nicht deshalb, sondern weil ich halt eine Werbeanzeige gesehen habe, dass die für Social Media Teilzeitunterstützung, also jetzt gar nicht richtig Social Media Manager, weil die machen ja alles, sondern einen Teil davon halt übernehmen. Und ich habe mir da quasi das Formular ausgefüllt und beworben. Und da hat mir jemand vom Team geschrieben, dass ja sonst da die Wochen drauf ein Webinar wäre. Und ich soll mir das einmal anschauen, weil dann kriege ich halt auch so ein Bild von ihm und so ein Gefühl für die Person. Und ich habe das dann auch gemacht und habe mir das angeguckt. Ja, und der hat halt dann auch unter anderem darüber geredet, Preisgestaltung und dass das sowieso man sich noch nicht nach Stunden bezahlen lassen soll, sondern, ja, weiß nicht, hast halt ein Coaching, 60 Minuten kostet halt ein paar 100 € so auf die Art, weil sonst kommst du ja nicht zur Million. Und dass das gar nichts damit zu tun hat, eben nur Stunden, das macht man einfach nicht. So kommt man ja, weil man hat ja sowieso nur begrenzte Stunden und Zoll und da wäre ja dann irgendwann aus. Und ich habe mir das alles angehört und dann hat er mich damals daraufhin angerufen, weil er gesehen hat, dass ich mich da beworben habe und er hat mich dann ausgefratschelt halt. Und ein Dorn im Auge war der Stundensatz, den ich damals reingeschrieben habe, der war damals auf 65 € pro Stunde. Was überhaupt nicht überzogen ist als
Na,
Social Media Manager. Es ist wirklich, also man
überhaupt
ist,
nicht.
Social Media Manager sind so 50 € ist schon so recht günstig, also ich sag so zwischen 60 und 80 € pro Stunde ist, wenn man jetzt nicht die Content Creation dazu hat, ist eigentlich ein normaler Preis. Der hat mir dann erklärt, dass ich meinen Preis nochmal überlegen sollte, weil ich so ja bestimmt keine Kunden finden werde. Ich habe nur erklärt, komisch, also ich bin halt jetzt fully booked, also komplett ausgebucht, ist jetzt eigentlich nicht so der Fall. Und der hat so generell so Zuckerhut und Peitsche hat der eigentlich gemacht. Also der hat immer etwas Negatives gesagt. Das eine Mal war das Profil, also es ist eh cool, total authentisch und es wäre irgendwie ja auch interessant für seine Coaching-Webinare mich einzusetzen und bla. Aber dann war ja der Preis wieder so scheiße und dann war
Ja.
wieder, also wirklich, es war gut, schlecht, gut, schlecht, gut, schlecht. Ich habe aufgelegt, irgendwie danach auch sowas von Scheiße gefühlt. Ich habe mir gleich mal ein Glas Wein umgerissen, weil der mich so aufgeregt hat einfach, weil ich mir gedacht habe, was nimmst denn du dir außer? Und ich hätte natürlich ihn komplett zerlegen können und hätte ihm sagen können, du Buscher, ich war bei dir im Webinar. Also
Das ist ja
das,
das Geile, nämlich,
ja.
dass jemand, der sagt, boah, richtig verlangen, da, dann bei jemand anderen so preisdruckt, schon unverschämt eigentlich, und das unglaublich. Aber ich glaube auch, dass das gerade für unsere Zuhörerinnen ganz wichtig ist, gerade am Anfang, wo man eh vielleicht ein bisschen struggelt und überlegt, und wie viel soll ich denn verlangen und ach, geht das wohl? Und ich bin ja vielleicht erst am Anfang, also mir ist es so gegangen, ich fotografiere ja erst und nicht, also quasi beruflich noch nicht so lang und ach, kann ich und hin und her. Und dann am Ende vom Monat da schnaufst du nicht mehr, weil du nicht weißt, wie du die Rechnungen zahlen musst, weil du viel zu billig bist die ganze Zeit. Und da muss ich echt sagen, ich finde eine gescheite Preiskalkulation. Ich war jetzt mittlerweile in insgesamt vier Finanzvorträgen, habe mir das von 100.000 Seiten angeguckt. Wirklich von Anfang an gescheit kalkulieren, lasst euch auch da gut beraten. Ich glaube, das ist ganz wichtig, damit man auch seinen Preis kennt, seinen Wert kennt. Seinen Wert sollte man sowieso kennen.
Ja, das ist sowieso, das ist eine eigene Thematik und ich finde, das sollte man auch einmal einfach wirklich eine komplette Folge machen, nur über Preisgestaltung, weil Preisgestaltung ist so viel mehr als einfach nur eine Zahl hinzuschreiben, weil da habe ich mich jedes Mal in die Hosen geschissen, wenn ich die nächste Preisverhandlung gehabt habe mit meinen
Was der
Kunden.
gute Preis, komm. Was machst du heute? Komm.
Ja, na, weil das war wirklich, es ist nicht leicht und das ist eben, hat ganz viel mit dem Selbstwert zu tun und da werden
Wenn
wir
man.
gerne in Zukunft auch eintauchen, würde ich sagen, oder?
Ich würde auch sagen, ich glaube, für heute haben wir mal echt schon fleißig gequatscht. Ich glaube, wir haben einmal so die Hauptthemen alle ein bisschen angerissen.
Angerissen, ja.
Wir bedanken uns auf alle Fälle fürs Zuhören, für diejenigen, die sich die Zeit nehmen und uns einfach ein bisschen belauschen und sich auch vielleicht Gedanken über die Selbstständigkeit machen. Vielleicht stehst du gerade am Anfang der Selbstständigkeit und denkst da, Mari, die haben ein paar coole Inputs, das freut uns.
Genau, und wir haben eigentlich weder eine E-Mail-Adresse momentan noch die Social-Media-Seite. Jetzt können wir gar nicht sagen, hey, schickt uns eure Fragen oder so, welche Themen interessieren euch.
Wir machen jetzt eine. Die lautet.
Was jetzt? Eine
Ja,
E-Mail-Adresse?
sicher.
Ja, überleg was. Es wird wieder gepuschelt.at. Ah, das ist ja jetzt auch eine Domain.
Weil ich kann auch E-Mail einrichten, dass wir das sagen. Ich finde das gut.
Ja, aber lieber geht das nicht wieder auf Social-Media-Profil irgendwo
Ja,
hinverweisen.
auf alle Fälle. Office ist blöd. Info ist auch blöd.
Es wird wieder @gebuschelt.at.
Ja, passt.
Passt, meldet euch.
Cheers.
Cheers. Passt, 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 passt.
Das
Solltest du auf.
Ende jetzt hat.
Das war aber sowas von.
Ich wollte es jetzt aber noch einmal aufnehmen, dass wir das noch mal richtig sagen. Aber lassen wir das jetzt einfach so.
Ich finde es witzig, dass wir es uns jetzt einfach wirklich überlegt haben währenddessen. Das ist authentisch.